Kifi, der Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald.
Heute in der Folge reden wir über einen Superhelden-Zeichentrickfilm, einen aus der jüngeren Zeit, und zwar einen verdammt guten, nämlich Spider-Man A New Universe. Ist im Deutschen, ich vergesse es immer wieder sofort. Into the Spider-Verse eigentlich, aber im Deutschen glaube ich A New Universe.
Und wir sind ja der Kinderfilm-Podcast, aber wir hatten ja schon mal Jugend ohne Gott zum Beispiel, der eher ein Film für Jugendliche ist. Und auch dieser Film ist eher ein Film für Jugendliche. Direkt vorab schon mal.
Der Film ist von 2018 und wie gesagt ein Zeichentrickfilm. Ich fange einfach mal direkt mit der Handlung an, dann haben wir das vorweg. Ja. Ne? Es geht nämlich, wer jetzt Spider-Man kennt und sofort an Peter Parker denkt, der Film eröffnet auch mit Peter Parker, wie er schon ein routinierter Spider-Man ist und so einer ganz kurzen Montage von Peter Parkers Abenteuern eben, schneidet dann aber zu einem jungen schwarzen Teenager, halb schwarzer, halb Latino ist er, der gerade auf eine neue Schule kommt, nämlich in einem, er lebt in Brooklyn, aber er kommt in einen besseren Stadtteil auf sowas wie so eine Elite-Schule, wo er auch unter der Woche schläft und ist damit nicht ganz so zufrieden. Ja, das entspinnt sich dann dazu. Er hat Streit mit seinem Vater, der Polizist ist, und er kommt auch in der Schule nicht so zurecht. Der Einzige, mit dem er sich richtig gut versteht, ist sein Onkel, der so ein Kleinkrimineller ein bisschen ist. Und mit dem geht er in eine Kanalisation Graffitis sprühen. Dabei wird Miles, Überraschung, Überraschung, von einer radioaktiven Spinne gebissen. Und merkt dann am nächsten Tag, dass er seltsame Kräfte hat. Und als er versucht, die Spinne wiederzufinden in der Kanalisation, sieht er, wie Spider-Man dort gegen den, also der Spider-Man Peter Parker, den wir im Anfang gesehen haben, gegen den grünen Kobold kämpft und auch noch andere verschiedene Schurken des Spider-Man-Universums, den Kingpin, Tombstone, den Prowler, die versuchen, ein Portal zu eröffnen. Und der grüne Kobold drückt Spider-Man da rein. Da kommt es so zu so Rissen und so Flackereffekten. Was in der Szene dann danach passiert ist, dass tatsächlich Peter Parker merkt, dass Miles Kräfte hat und sagt, oh, triff mich danach, ich werde dir alles erklären. Aber dann, als er ihn wieder trifft, liegt Spider-Man schon am Boden. Er drückt ihm noch einen USB-Stick in die Hand und sagt, ja, bring den dahin und schalte das Portal ab. Und dann sieht Spider-Man, also Miles, tatsächlich, wie Spider-Man vom Kingpin umgebracht wird. Und ist ganz entsetzt und weiß auch gar nicht, wie er es verarbeiten soll. Rennt nach Hause, obwohl er ja in der Schule schlafen müsste, weil er so traumatisiert ist. Hat keine Ahnung, wie er damit umgehen soll. Und als er dann zum Grab von Peter Parker geht, trifft er dort Peter Parker. Aber
Peter B. Parker.
Genau.
Stellt sich nämlich raus, dass dieses Ding zumindest ein bisschen funktioniert hat, was der Kingpin gebaut hatte. Dieses, wie haben sie es immer genannt?
Ich hab's vergessen.
Wie heißt denn das Gerät?
Ist auch
egal, um einfach Paralleluniversen herzustellen. Das hat nämlich insofern funktioniert, als dass es mehrere Spider-Man-Arten,
Spider-Leute,
in das Universum von Miles Morales gezogen hat, was er jetzt noch nicht weiß, aber er begegnet zumindest Peter B. Parker, und der ist ein ziemlich unerfolgreicher Spider-Man in seinem eigenen Universum, oder beziehungsweise er war ein erfolgreicher Spider-Man, aber jetzt ist er ein bisschen dicklich und hat sich so ein bisschen aufgegeben und so weiter und will deswegen Miles Morales auch erst gar nicht helfen. Dann merkt er aber, okay, blöd, wenn ich ihm jetzt nicht helfe, komme ich ja selber auch nicht mehr in meine eigene Dimension zurück, und deswegen sagt er ja, okay, dann geht's
los. Und außerdem erkennt er sich, glaube ich, ein bisschen selber von vor 20 Jahren wieder, wie er alleine hilflos mit diesen Spinnenkräften.
Ein bisschen ist er ja auch noch ein Spider-Man, also hilft er ihm. Die beiden fahren dann zu, Miles Morales wäre gerne hingeschwungen, aber der etwas dicklichere, unerfolgreiche Peter B. Parker hat gesagt, nein, nicht nach dem Hamburger-Essen. Und die beiden fahren dann in die Firma, die diesen
Alchemax.
Genau, die Spinne, das stand auf der Spinne und auf dem Stick und sonst irgendwas. Und deswegen wussten die, aha, das hat irgendwas damit zu tun. Außerdem hatte Peter auch vorher gesehen, dass die Frau, die dort arbeitet, irgendwas mit zum Thema Paralleluniversen macht. Deswegen ist den beiden klar, sie müssen in das Büro der Frau. Dann entpuppt sich die Frau aber als
Dr. Octopus, Doc Ock. Sie jagt die beiden durch den Wald die schaffen es kaum zu entkommen, weil Miles in dem Moment das erste Mal lernt, Netz zu schwingen. Sie werden aber gerettet von, Überraschung, der dritten Spider-Person, nämlich Spider-Gwen, Spider-Woman aus einem anderen Paralleluniversum, die eine Schülerin bei Miles auf der Schule ist, weil sie durch das Dimensionsloch eine Woche vorher in diese Dimension geschleudert wurde und die denen dann auch hilft. Ja, was die dann zu dritt machen, ist, sie gehen zu Tante May, weil Peter Parker ja weiß, wer seine Tante ist. Und die bringt sie zu dem hiesigen Universums Peters Geheimlabor. Dort treffen sie auf wieder drei weitere Spider-Leute. Und damit ist dann auch wirklich Schluss. Nämlich einmal Spider-Man Noir, also so ein Spider-Man aus den 30ern, der in schwarz-weiß ist und einen Trenchcoat und einen Schlapphut anhat. Mhm. Penny Parker, eine japanisches Anime-Girl aus der Zukunft auf jeden Fall, ich habe das Jahr vergessen, die selber keine Spinnenkräfte hat, die aber einen Spinnenroboter hat, der auch von einer Spinne gesteuert wird. Und den Roboter hat ihr Vater gebaut. Und Peter Porker, eine Schweine-Cartoon-Figur, die Spinnenkräfte auch hat. Also die benimmt sich auch nach den Regeln der Cartoon-Figur.
Ja, die hat so einen großen Holzhammer zum Beispiel, der so größer wird, wenn man ihn aus der Tasche zieht und haut damit Leuten auf den Kopf.
Die beschließen dann, sich zu verbünden und diesen Stick zu reparieren, damit das Dimensionsloch zu schließen und alle wieder in ihre Dimensionen zu springen. Sie sind sich aber, zumindest die 5-9, einig, dass Miles zu unerfahren ist, um ihnen zu helfen, weil er hat seine Kräfte nicht ganz unter Kontrolle, und schließen ihn aus.
Und setzen ihn auch so unter Druck, das auszulösen.
Ja.
Und spätestens dann merkt er, dass er ein Problem mit der Gruppe hat und sucht jetzt Onkel auf, genau, weil das sein größter Vertrauter ist.
Genau, er sitzt dann in der Wohnung und dann kommt, als er da sitzt, hört er jemanden reinkommen und sieht, das ist der Prowler, einer der Gegner von Spider-Man, den er auch beim Mord von Spider-Man gesehen hat, dass er dabei war.
Genau, der ihn verfolgt hatte, auch durch die ganze U-Bahn.
Und versteckt sich in der Wohnung vor ihm, und dann sieht er, dass der Prowler die Maske abnimmt, und der Prowler ist tatsächlich sein Onkel Aaron. Er flüchtet dann vor ihm, der Prowler sieht ihn, lässt ihn entkommen, und wie wir dann erfahren, weil Miles natürlich als erstes zu Tante May rennt, hat er den Kingpin und die ganzen Schurken informiert und sie sind alle hinterher und kommt zu einem Kampf zwischen den 6 Spider-Leuten und einigen der Schurken von Spider-Man. In dessen Moment dann Miles den Stick nimmt, schafft wegzurennen, der Prowler rennt hinterher und kriegt ihn auch und will ihn gerade umbringen. Dann nimmt Miles die Maske ab, sein Onkel sieht, dass es Miles ist. Der Kingpin sagt ihm, tu es jetzt, bring ihn um. Aber sein Onkel entscheidet sich in dem Moment, das nicht zu tun.
Und wird daraufhin deswegen
von Kingpin erschossen.
Genau, richtig. Miles kann ihn noch in eine Gasse schleppen, wo er dann sich verabschiedet sozusagen. Muss dann aber auch fliehen, als sein Vater kommt. Sein Vater hat nicht gesehen, dass Miles Spider-Man ist, sondern nur, dass Spider-Man über der toten Leiche von seinem Bruder in dem Fall, also dem Onkel, liegt und geht jetzt erstmal davon aus, dass Spider-Man vermutlich den umgebracht hat.
Ja, und setzt auch eine Fahndung auf den an. Ja, was jetzt passiert, ist natürlich, dass Spider-Man, also Miles, anfangen muss zu lernen. Die anderen helfen ihm dabei so ein bisschen, aber auch indem sie im Prinzip ihm den Raum lassen, sich selbst zu entfalten. Sie konfrontieren ihn noch einmal und sagen ihm, er muss seine Kräfte einsetzen, aber man merkt so richtig, weil eigentlich redet nur der andere Peter Parker mit ihm, aber die anderen tun halt so, als ob sie gehen, sie hängen aber alle unter dem Fenster und hören zu. Dann kommt nämlich auch noch, als er gefesselt von Spider-Man da in seinem Stuhl in seinem College-Zimmer sitzt, oder ist ja nicht College, in seinem Schulzimmer da sitzt, sein Vater und klopft, um ihm zu sagen, dass sein Onkel gestorben ist, aber er kann nicht antworten, weil er so von dem Spinnenweben geknebelt ist. Das ist, glaube ich, so der emotionale Moment, den er braucht, um seine Spinnenkräfte zu entfesseln. Er geht dann zu Tante May, holt sich ein eigenes Spider-Man-Kostüm, weil er nimmt sich ein altes, aber er gestaltet es selber neu und verfolgt die anderen zum Reaktor, wo er sagt, ja, okay, ich bringe jetzt den Stick an und ihr geht alle in eure Dimensionen. Natürlich kommt es auch noch zu Kämpfen davor, aber das gelingt zumindest. Und er schafft es auch Peter Parker. Peter Parker will sich nämlich dem Kingpin dann stellen, aber er schafft es, den in seine Dimension zu schicken und sich selber dem Kingpin zu stellen und schafft es auch, den zu überwinden. Und somit ist Miles jetzt, nachdem das Multiversum gerettet und sein New York wiederhergestellt ist, der neue Spider-Man.
Und Gott sei Dank, nur als Nachtrag, hat der Vater auch gesehen, dass Spider-Man offensichtlich New York retten wollte und hat gesagt, ja gut, dann wird er das wohl nicht gewesen sein. Also, dass er den Onkel umgebracht hat.
Okay. Was macht den Film zu sowas Besonderem? Weil ja. Das klingt jetzt ja erstmal, außer diesem ganzen Multiversumsquatsch, das ist ja schon so ein bisschen verrückt, aber das dürfen Comicbuchfilme ja durchaus sein. Mhm. Was macht den Film denn trotzdem so besonders?
Ja, und ich habe noch vorhin zu dir gesagt, wie zur Hölle willst du das denn jetzt bitte transportieren? Weil der Film ist einfach ein optisches Spektakel. Ich möchte sagen, ein Feuerwerk. Ich saß im Kino und ich war komplett überwältigt. Also das ist so gut. Das ist fast choreografiert, würde ich sagen. Das ist so eine Art Ritt durch einen Film. Also man wird so mitgeschleudert wie eine Achterbahn. Ich weiß auch nicht, wo man immer an so Farben vorbeifliegt. So ist der Film. Und es ist wahnsinnig gut. Also das ist so ein Mix. Da kommen ganz viele Sachen zusammen. Das ist halt das Design, das ist super cool, weil das so neue Elemente hat. Da sind so überall so Splitter und Neonfarben, wenn es so um diese Schübe geht. Also wenn sich die Parallelwelten verschieben, dann ist das so.
Sowas wie Glitches.
Genau, richtig. Und die sind optisch sehr, sehr schön umgesetzt. Dann gibt es auf der anderen Seite aber auch super viele Retro-Elemente. Also zum Beispiel hat man häufig, dass es aussieht wie ein Comic, also wie ein Print. Aus ja. verschiedenen Gründen, zum Beispiel, weil diese Punkte mit aufgenommen werden, die man damals bei dieser Drucktechnik hatte, bei Zeitungen.
Oder auch ganz alten Comics tatsächlich, genau. Da sieht man die ja sogar noch sehr deutlich.
Man sieht sogar im Film Panel und man sieht Sprechblasen, also Panel sind die Bilder von die, Comics, die einzelnen.
Ab dem Punkt, wo Miles gebissen wird, sehen wir immer mal wieder seine Gedanken in Comics-Sprechblasen.
Genau. Das wird so zusammengemixt, dieses Neue. Also das ist auch teilweise 3D animiert wahrscheinlich und teilweise gezeichnet. Ich habe auch mal gesehen, die haben ganz viele Sachen retroskopiert und dann drüber gezeichnet. Heißt das so, retroskopiert?
Wenn man abfilmt und dann rotoskopiert.
So drüber, genau, das, wenn man so drüber gezeichnet. Und haben daraus so die Bewegung genommen. Das heißt, es sieht teilweise extrem realistisch aus. Wenn zum Beispiel hier, weiß ich nicht, Peter B. Parker so ein Hamburger ist.
Es sieht richtig, weil das soll ja auch so ein Schlong-Spider-Man sein. Genau. Es sieht richtig ein bisschen eklig aus.
Ja, weil die da diese Technik benutzt haben und das aber alles fügt sich so zusammen zu so einer Art Collage, möchte und ich sagen.
Ich finde, das wichtigste Element, das du vergessen hast, ist, weil natürlich Miles Morales ein 16-jähriger Junge ja. Aus der Bronx ist. Es hat sehr viele so Graffiti-Elemente. Ja, genau. Er sprüht ja auch selber oder designt Sticker und klebt die überall hin. Und das finde ich ein total spannendes Element.
Und das Design ist ganz oft aufgegriffen von diesem Graffiti. Also nicht nur an den Wänden, sondern halt zum Beispiel nachher in dem...
Im Abspann ist es, aber auch sonst immer mal wieder.
Auch sein Kostüm, wo du sagtest, er hat das umgestaltet, halt mit so einer Graffiti...
Das Spider-Symbol ist rot so geairbrushed auf genau, den Anzug. Genau, das ist
super cool. Irgendwann sagt auch der Onkel... da gehen die so runter. Also es ist ja auch eine schöne Sache eigentlich. Er hat ja eine sehr gute Beziehung zu seinem Onkel, der Prowler halt. Aber das weiß er ja zu dem Zeitpunkt nicht. Und er hat eine sehr schöne Beziehung. Und der lässt den so auch so ein paar Sachen machen, wo der Papa sagt, nee, geht nicht. Und geht dann zum Beispiel mit ihm runter, um Wände zu besprühen. Geht dann auch in Bereiche, wo er halt nicht sein dürfte, in diesen U-Bahn-Trakt zum Beispiel. Hey, aber
und da wissen wir ja auch, Miles fragt ja, woher kennst du diesen Trakt? Und dann so, ja, von ein paar Geschäften, die ich mal gemacht habe. Wir wissen ja, okay, das sind Geschäfte, die er als Prowler für den Kingpin gemacht hat. Deswegen ist da ja auch diese Alchemax-Spinne.
Genau. Man denkt aber vielleicht erst, ja, okay, offensichtlich hat auch der Polizistenvater ein bisschen Probleme mit dem. Vielleicht ist er so ein bisschen kleinkriminell.
Er ist irgendwie Drogendealer oder sowas. Also halt vergleichsweise harmlos. Ja. Aber.
Und dann gehen die auf jeden Fall da runter und dann gucken die sich so um und gucken sich halt diese Graffitis an. Und dann sagt der Onkel, diese Wände sind voll mit Geschichten. Und das fand ich total schön, weil Graffiti wird ja als Kunst auch ganz häufig super unterschätzt. Ich weiß nicht, ob das heute ist, das glaube ich nicht mehr so. Vielleicht ist das einfach noch so eine Schmierenkampagne aus den 90ern, woran ich jetzt gerade denke. Aber was wir tatsächlich jetzt nicht gesagt haben, ist, was es auch zu einem Ritt macht, ist nämlich, dass oben, wir haben jetzt nur die Optik beschrieben, aber obendrauf kommt auch noch die Musik.
Ja, und da ist er auch wieder auch ziemlich Hip-Hop-lastig.
Aber auch so collagenmäßig, weil der hat auch so Themes, die sehr alte Hollywood-Themes auch sein könnten. Findest du nicht?
Ich weiß, was du meinst.
Der Prowler, ich liebe das. Also das habe ich von vornherein gesagt.
Der ist so eine sehr gut inszenierte Figur.
Wahnsinnig gut. Das Cape, wie sich das bewegt von dem.
Und der sieht auch creepy aus. Weiß nicht, wenn du den Prowler aus den Comics kennst, ist ein bisschen fast eine alberne Figur. Der ist auch später eigentlich ein Freund
von. Der ist aber in dem Film auch, guck dir mal den Umhang an, ist fast ein bisschen albern.
Ja, aber der ist schon, der ist super bedrohlich, wenn der da einmal an der Wand hängt und diese Klauenhandschuhe, der hat so Metallklauenhandschuhe, ganz fies, damit schneidet er ja auch so durch LKWs, also der ist schon.
Ja, definitiv. Und der hat dann, aber der leuchtet dann an den richtigen Stellen richtig und so. Das macht schon coole Effekte, wenn er sich bewegt. Alles davon sind, du hast es auch mit Akira verglichen, als er mit dem Moped weggefahren
ist. Weil die Lichter da, dieses Licht, das schweift so hinterher, sah, fand ich wie bei Akira aus.
Und der hat ein Theme und das ist so krass gut.
Ja, weil manchmal hört man auch das Theme in zwei Szenen, bevor der Prowler kommt.
Und man hat schon so richtig Schiss. Ich bin dir jetzt 5000 Mal ins Wort gefallen, weil ich mich so über die Optik von dem Film gefreut
habe. Was mich an der Optik auch total freut, ist, dass wir ja 6 Spider-Mans haben, eigentlich 7, wenn man den ersten Spider-Man mitzählt, aber 6, die dann gleichzeitig da sind. Und der normale Peter Parker, Miles und Gwen sehen ja normal aus, wie der Stil von dem Film aus. Die anderen haben aber ihre eigenen Stile. Penny Parker ist tatsächlich so im Anime-Stil gehalten. Und der Spider-Man Noir, der ist schwarz-weiß komplett die ganze Zeit. Und es wird auch ein paar Mal so Gags darüber gemacht, dass er anscheinend auch nur schwarz-weiß sieht. Und Peter Parker, der ist einfach wirklich eine Cartoon-Figur, wie die Looney Tunes halt. Und die wirken aber, die haben es geschafft, dass diese Figuren trotzdem nicht fehl am Platz wirken in dieser Welt, obwohl die diese anderen Zeichenstile haben. Es fügt sich gut ein.
Ich glaube, weil die haben den gleichen Zeichenstil, aber ein anderes Design.
Ja.
Ich glaube nämlich, dass sie mit den gleichen, wie würde man sagen, Brushes und sonst irgendwas gezeichnet sind. Also auf jeden Fall mit den gleichen, mit der gleichen Linienführung, von den gleichen Leuten, das ist ja mein Team an Leuten, mit den gleichen Mitteln. Aber halt komplett das Design übernommen.
Ich meine,
dadurch fügt es sich irgendwie ein.
Und der Film hat auch 3 Regisseure. Ich denke, auch sowas spielt eine Rolle, dass sich da so.
Ja.
Was, glaube ich, auch eine Rolle spielt, ist, dass der Film, und das kommt in Zeichentrickfilmen fast die Form, der hat Unschärfe, gerade in den Tiefen. Dann wird das so verschwommen. Ja.
Das stimmt.
Und das machen Zeichentrickfilme super selten. Aber der macht das. Schilder im Hintergrund kannst du, bis die näher ranfahren, oft gar nicht lesen.
Ja.
Und dann fahren die näher und man kann es erkennen. So alleine animationstechnisch schon ein Meisterwerk.
Das ist richtig krass. Auch wie die Lichter eingesetzt sind und so. Und das ist, dann denke ich mir immer so, wie die in den neuen Animationsfilmen und dann immer alle so, oh, wie sich das Fell bewegt und das sieht ja richtig echt aus. Und dann denke ich mir so, ganz häufig so, ja, aber das hätte man jetzt wirklich fast schon real verfilmen können. Also,
Und hier ist halt manchmal, wenn Spider-Man mit seinem Fuß auf einem Gebäude aufkommt, dann dass da diese, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, aber so Impact-Linien kommen.
Ja.
Und das sieht ja nicht realistisch aus, aber es sieht einfach cool aus.
Und hier haben die halt all diese Technik, die schon können mit, oh, das Fell sieht so cool aus. Oder man sieht, dass die, wenn da Wind durch die Haare fliegt von irgendwem. Das haben die dann halt verwendet, um einen 1A-Zeichentrickfilm zu machen. Also wahrscheinlich Animationsfilm ist, glaube ich, ein Animationsfilm, aber ein
1A-Animationsfilm. Ich glaube, es ist eine Mischung. Der ist auch viel handgezeichnet.
Ich höre auch gleich auf, weil ehrlich gesagt ist das schon auch immer noch mein Liebling, dass das so eine Art, wie so eine Art Trip ist, den Film zu gucken, weil der einfach audiovisuell so stark ist.
Kann man wirklich gar nicht anders sagen. Alleine, also wie jeder, der Filmfan ist, muss den alleine gucken, weil der, glaube ich, neue Wege, was Animationsstile gemacht hat und auch was man einfach machen kann, eröffnet hat.
Ja.
Dabei macht der gar nicht so viel wahnsinnig neu, aber der kombiniert wahnsinnig gut.
Ja, das ist es.
Ehrlich gesagt ist mein Lieblingspart an dem Film, ich bin ein großer Spider-Man-Fan. Mein allerlieblingsfilm auf der Welt ist tatsächlich Spider-Man 2 von Sam Raimi. Da können gerne sich auch alle drüber lustig machen, das ist mir wirklich egal. Ich liebe Spider-Man 2. Aber wir haben die Geschichte von Peter Parker alle 2 Millionen Mal gehört. Ob in einer von den 900 Serien, ob in einer von den, glaube ich, inzwischen 9 Filmen, in den Comics, whatever. Und es gibt ja schon ein bisschen länger, ich glaube seit 2010 oder 11, tatsächlich auch in den Comics die Figur Miles Morales. Und es ist endlich mal ein interessanter, frischer Wind auf Spider-Man. Weil so diese alternativen Versionen, ja, die sind auch alle, die haben sich nicht für diesen Film ausgedacht. Die gab es immer mal wieder so als so Gag-Elemente. Spider-Man Noir habe ich tatsächlich auch gelesen. Das waren so sechs abgeschlossene Hefte. Aber das ist jetzt halt nichts so Besonderes. Das ist trotzdem halt immer letzten Endes Peter Parker. Hier ist das jetzt tatsächlich einfach eine neue Figur, die einen anderen Hintergrund hat und die eine andere einen anderen Werdegang halt einfach hat, nicht immer dasselbe. Er möchte diese Verantwortung nicht, dann stirbt sein Onkel und er möchte die Verantwortung doch, was in dem Film doch ein bisschen passiert. Aber Miles Morales hat ja allein schon einen Lehrmeister. Er hat ja den anderen Peter Parker.
Ich finde es auch so lustig, weil du sagtest, es ist was anderes als immer wieder dasselbe. Und der Film macht sich ja implizit auch darüber lustig. Oder relativ deutlich auch.
Ja.
Weil immer wenn einer der Spider-Mans kommt, es wird nicht bei allen gemacht, aber bei den drei Haupt-Spider-Mans.
Nein, das heißt, bei den anderen wird es halt so
kurz. Oh ja, stimmt, da wird es ganz gut. Aber bei jedem Spider-Man, der kommt, ist es so, dass ganz kurz die Origin und erzählt wird. Und wie, nicht nur die Origin, sondern auch wie die dann werkeln und sonst was. Und zwar wird dann immer so kurz eine bestimmte Musik eingespielt.
Okay, und
so,
fangen wir nochmal von vorne
genau, an. Genau, jetzt gehen wir es nochmal durch. Und dann kommt so eine Musik, bop, 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 bop. Und dann wird dann halt erzählt, wie diejenigen Spider-Man geworden sind, wie die so umgehen. Oh nein, schrecklicher Todesfall im weiteren Freundeskreis. Das hat sich so und so ausgewirkt. Dup, 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 dup. Und auch mit den alten, also Gags aus jeweils den Sachen, also zum Beispiel aus den Comics
oder
aus den
Filmen. Der Film eröffnet auch tatsächlich damit, nämlich mit dem Peter Parker des hiesigen Universums, und da sind wahnsinnig viele Anspielungen auch an die alten Filme.
Immer sehr cool. Wird sich auch drüber lustig gemacht, dass, genau, und über diese Tanzszene, diese legendäre. Naja, und das heißt, der Film macht genau das, was du schon gesagt hast. Der sagt nicht nur, okay, ich bringe jetzt einen neuen Wind, sondern macht sich auch ein bisschen lustig darüber, dass es sonst immer das Gleiche ist.
Und auch, was man ja auch einfach sagen muss, Peter Parker, das ist eine Figur, die haben sich Leute in den 60ern ausgedacht. Und das ist eine coole Figur, die hat ja immer noch Relevanz. Das ist halt ein Nerd, der immer nur rumgeschubst wird. Und dann kriegt er diese großen Kräfte und diese große Verantwortung, die daraus auch erfolgt. Übrigens, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Der Satz fällt keinmal in dem Film, weil ein paar Mal wollen Leute ihn sagen, werden immer unterbrochen, weil alle von diesem Satz so genervt sind. Also selbst über dieses Spider-Man-Trademark macht sich der Film so ein bisschen lustig. Was okay ist, er geht ja neue Wege. Das ist nicht Miles Spruch, das ist Peters Spruch. Und das hier ist nicht Peters Film.
Und noch ein Trademark, über was sich lustig gemacht wird, du kommst gleich nochmal auf den Punkt, ist übrigens Stan Lee, weil der wird hier als großer Kapitalist, der alles ausverkauft und verramscht dargestellt. Das fand ich auch lustig.
Ja, aber wie gesagt, Peter Parker ist eine Figur aus den 60ern. Das ist aber nicht mehr so richtig zeitgemäß 2018 und jetzt, weil Nerds sind nicht mehr die, die so rumgeschubst werden. Zumindest vielleicht sollten wir uns eher mal auf die konzentrieren, die in der Bronx sitzen und vielleicht auch Migrationshintergrund haben. Er ist ja sowohl schwarz als auch Latino. Seine Eltern sind Polizist und Krankenschwester.
Ja, und dass man auch so eine Art, also zweigleisiges Leben führen muss, mit dem Kiez, wo man aufgewachsen ist.
Mit dem Kleinganoven-Onkel, mit dem der Vater nicht mehr redet.
Ja, weil die versuchen sozusagen rauszukommen aus dem Ganzen, aber dass das irgendwo auch ein Verrat ist an der Herkunft, so, ne?
Ja. Und das ist ja viel mehr Lebensrealität von vielen Kindern, als es die von Peter Parker
ist. Armut ist auch einfach viel mehr Lebensrealität.
Er kann halt nur auf diese Elite-Schule, weil er ein Stipendium hat, nämlich weil er relativ clever ist.
Ja.
Und das liebe ich total, dass endlich mal die Geschichte von Miles erzählt wird. Mhm. Da bin ich großer Fan von. Da war ich nämlich auch ein bisschen sauer bei den neueren Marvel-Verfilmungen, bei der Tom Holland-Figur, weil ich im Prinzip dachte, das ist einfach Miles Morales, weil der hat jetzt hier so einen Lehrmann und der muss das nicht mehr alleine stemmen und das alles alleine lernen. Ihr habt einfach Miles Morales, Peter Parker genannt und weiß gemacht, ihr Penner.
Und er wohnt im großen Loft mit einer hotten Aunt May.
Wirklich, das mag ich ja echt überhaupt nicht.
Das Einzige, was sie übernommen haben, war, weiß ich nicht, ob das von dahin ist. Der Kumpel mit der Kumpel? Ist der auch von Miles Morales im Prinzip?
Ah, das kann sein, das weiß ich nicht.
Weil genau. Der kommt ja jetzt in diesem Film auch.
Ich habe die Comics Miles kommt ja aus dem Ultimate-Universum. Ich weiß nicht genau, habe ich nie gelesen, muss ich ehrlicherweise zugeben.
Du hast es vorhin im Prinzip schon gesagt, aber eine wichtige Sache an dem Film ist, ach ja, wir haben einen schwarzen Superhelden. Das ist wichtig, natürlich, offensichtlich, müssen wir nicht drüber reden. Es ist nicht nur einfach ein schwarzer Superheld, es ist schwarz-Hispanic und das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Kam der Film nicht ungefähr zur gleichen Welle, wo alle Leute aufgeschrien haben, als der Sturmtruppler in Star Wars sich den Helm runtergezogen hat und auf einmal schwarz unter dem Helm war.
Na, ich habe das Gefühl, das war vorher, ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen.
Aber ungefähr, also ich meine, wir bewegen uns in den gleichen 2-3 Jahren im Prinzip.
Ja, war nicht der erste Star Wars 2015 schon? Also es ist schon ein bisschen danach.
Aber zu dem Zeitpunkt jetzt war jetzt auch noch nicht Black Lives Matter Bewegung. Nee. Also natürlich gibt's die Black Lives Matter Bewegung länger, aber dass sie jetzt nochmal so hochgekocht ist, ihr wisst, was ich meine.
Fand ich auch ganz spannend, nur kurz, wo du gerade Black Lives Matter sagst, weil ja, Rest in Power, den Spruch gab's schon vorher, aber der ist da dann erst so richtig groß geworden. Aber als zum Schluss Miles und sein Vater das Mural für den Onkel sprühen, da schreiben die ja auch drunter Onkel Aaron, Rest in Power.
Ja. Aber das ist halt ein uralter Spruch. Genau, aber daran vermutlich haben an dem Film auch Leute mitgewirkt, die.
Nicht am Drehbuch leider, aber okay.
Aber vielleicht am Rest immerhin. Och Mann, ey. Naja, dann wollte ich auch nochmal positiv herausheben, dass Doc Ock eine Frau ist. Mir ist schon klar, dass das auch ein bisschen ist, weil das in einer anderen Welt ist und deswegen oft, das wird ja bei Marvel häufig gemacht, dass dann das Geschlecht gewechselt wird, einfach um mal quasi was Neues zu haben und dann hat man das Geschlecht gewechselt. Aber trotzdem, das ist einfach trotzdem noch zu wenig. Ich meine, die ganzen Verfilmungen, die wir jetzt von den Superhelden sehen, sind auch die Standard-Superhelden.
Es gibt,
ich glaube, jetzt kommt bald die Thor, ne?
Zwei Spider-Frauen quasi.
Ja, genau. Hä? Warum zwei?
Penny und Gwen.
Ja, ach so, Penny, ja, genau. Ja, aber
Penny hat selber keine Spinnenkräfte, aber ich zähle sie jetzt trotzdem mal dazu.
Ich weiß, dass es in den Comics mittlerweile relativ viele Geschlechtswandlungsdinger gibt und es gibt ja sogar welche, die extrem umstritten waren, aber super wichtig, wie zum Beispiel Captain Marvel, glaube ich, die ja dann eine Frau aus. Oh fuck, ich bin so in einem ganz tiefen, sich nicht sicher Gebiet. Auf jeden Fall gibt's ja jetzt eine Muslima irgendwo.
Ja, Kamala Khan, die neue.
War das Captain Marvel?
Miss Marvel.
Miss Marvel, okay, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass es zwei verschiedene sind.
Ja,
Superhelden.
Die Marvel-Geschichte ist nicht weniger verwirrend dadurch geworden, dass sie irgendwann gemacht haben, dass diese ganzen Leute aus den verschiedenen anderen Universen jetzt teilweise jetzt mit im normalen Universum ist. Miles Morales ist jetzt auch tatsächlich im Mainstream-Marvel-Universum in den Comics mit dabei. Okay. Peter Parker aber auch. Okay. Also.
Naja, was ich damit sagen will, ist, das ist noch nicht im Film angekommen. Nee, also diese ganzen, nicht. Also die weibliche Thor ist noch nicht im Film angekommen und all diese Leute sind einfach noch nicht im Film angekommen. Und hier ist es dann halt mal im Film angekommen, Gott sei Dank. Immerhin. Das wollte ich sagen. Und das ist natürlich auch wichtig. Es ist einfach wichtig, sowas zu sehen. Ich habe den Film übrigens mal mit Jugendlichen gesehen. Man muss dazu sagen, es waren Jugendliche, die kannten sich nicht so gut aus mit Spider-Man. Und die waren nicht ganz so fit und nur so halb interessiert. Also generell. und denen war das an einigen Stellen zu schnell, aber die mochten andere Stellen super gerne und ich finde, das liegt daran, dass die ganz gute jugendliche Gags gebracht haben oder so Sachen, womit man sich, keine Ahnung, identifizieren kann. Am Anfang gibt's zum Beispiel eine Szene, da hat er seine Kopfhörer auf und singt so mit und dann aber immer nur so Teile so
Er kennt die Wörter halt überhaupt nicht. Ja.
Und dann mussten alle lachen in dem Raum. Und ich dachte so, ja. Und genauso natürlich bei den peinlichen Eltern beispielsweise. Finde ich immer ein gutes Trope.
Ja, es gibt am Anfang die Szene, da wird er will nämlich eigentlich selber zur Schule gehen, aber sein Vater erwischt ihn dann beim Stickern und fährt ihn dann im Polizeiwagen zur Schule, auch schon peinlich genug. Aber dann steigt er halt aus, sein Vater sagt ihm im Wagen noch, ich liebe dich, Miles. Und dann sagt Miles nur, ich weiß, und will umdrehen und gehen. Und dann macht der Vater den Lautsprecher an und sagt, du musst es auch sagen, Miles. Sag, ich liebe dich, Dad. Und es ist mir unangenehm, wenn ich das sehe. Aber ich fand gut daran, klar, das ist eine lustige Szene so, aber es ist natürlich auch tatsächlich in dem Moment eine super blamable Situation für Miles. Und ich finde ganz gut, dass es später eine Szene gibt, wo der Vater nochmal mit Miles durch die Tür redet und Miles ja nicht antworten kann. Und er nochmal sagt, ich liebe dich, Miles, du musst es auch nicht zurücksagen.
Das ist wirklich
weil der Vater auch gelernt hat, dass das kein cooler Move ist.
Der Vater lernt auch viel dafür, dass er eine winzige Nebenrolle hat im Endeffekt. Also das muss man auch sagen, in dem Film lernen sehr viele Leute sehr viel. Ich fand auch noch eine gute Szene zum Thema Jugendliche, fand ich die Szene, das war so eine Montage, die relativ danach kam, nach dieser Szene mit dem Auto. Und zwar bewegen wir uns dann da auf dem Campus von ihm, sind da unterwegs. Und dann wird im Prinzip nur gezeigt, dass es einfach alles, dass Schule fucking stressig ist. Und die machen eine Montage draus, die ziemlich gut funktioniert. Und da habe ich nochmal wieder gedacht, ah fuck, Alter, ist Schule stressig. Also nicht nur so aus meiner Position, sondern krass, was wir da unseren Kindern und Jugendlichen eigentlich schon antun. Bin nur ich, dass sie das denkt? Vielleicht auch einfach aus meiner Position, weil ich weiß, wie heftig das für die Kinder ist. Jetzt nach Corona hat mir das richtig wehgetan, das zu sehen, weil die natürlich alle 1,5 bis 2 Jahre was verpasst haben und noch mal mehr unter Druck geraten sind, als die das normalerweise wären. Und ja, denkt mal wieder keiner an die. Und dann fand ich das aber schön, in dem Film zu sehen im Endeffekt. Als Erinnerung sozusagen. Mhm. Ich glaube, da machen sich Erwachsene nicht so viele Sorgen. Also ich habe das Gefühl, Erwachsene machen immer so, ja, du weißt ja noch gar nicht, was Stress ist. Das war die schönste Zeit meines Lebens. Oh, wie viel Zeit man da hatte immer nachmittags. Und dann kommt man sich einfach mit Freunden treffen. Wir haben jetzt Ganztagsschulen, es gibt keinen Nachmittag mehr.
Aber es stimmt natürlich trotzdem ein bisschen.
Ja, natürlich.
Aber es fühlt sich ja als Jugendlicher überhaupt nicht so an.
Genau.
Und das vergessen, glaube ich, Erwachsene oft. Erinnert euch mal dran, so keine Ahnung, wenn man erst 15 Jahre auf der Welt ist, fühlen sich halt 5 Stunden auch einfach lange an.
Ja.
Und dann, weiß ich nicht, dann vertrödelt man die halt auch einfach, weil es so egal ist. Und im Nachhinein denkt man sich auf, oh, was ich alles hätte machen können, aber hat man ja nicht, weil man auch keinen Bock hatte.
Ja, das ist auch
es gab ja Gründe, warum man es nicht gemacht hat. Und es ist auch okay, mal ein Wochenende lang einfach nur irgendwie auf einer Wiese abzuhängen mit seinen Freunden und ein paar Limos zu trinken.
Rein entwicklungstechnisch ist das sogar sehr gut, weil das Gehirn sich ja komplett neu verknüpfen muss und dann braucht es auch die Energie dafür.
Dieses ganz oft so, oh, was man für Zeit hatte, was man alles machen konnte. Du hast es so gut. Nee, man hat halt trotzdem Stress und Ärger und Sorgen.
Und das kann halt das auch in dem schon. Alter schon krank machen.
Der Film fängt das ja gut an. Miles möchte ja auch gar nicht auf diese Elite-Schule. Genau. Auch seine Eltern sagen ihm nur, das ist eine große Chance. Aber er versucht ja rauszufliegen absichtlich. Man sieht es in der einen Szene, er schafft bei einem Multiple-Choice-Test 0 Punkte. Und die Lehrerin sagt dann so, ja, wie viele Punkte kriegt man denn, wenn man zufällig Dinge ausfüllt beim Multiple-Choice-Test? Halt 50, weil man ja wahrscheinlich, also um die 50, weil man wahrscheinlich ja die Hälfte richtig beantworten würde. Und er hat halt keine richtig. Und dann macht sie, wenn man keine richtig beantwortet hat, heißt man wusste, welche die richtigen Antworten waren und gibt ihm dann trotzdem 100 Punkte. Und er ist echt genervt davon.
Und ich konnte das so aus Pädagoginnensicht natürlich total nachvollziehen. Aber ich konnte das auch aus seiner Sicht so nachvollziehen.
Klar, total.
Weil, und das ist halt irgendwie ein scheiß System, dass wir die Kinder halt dazu noch in irgendeiner Form zwingen müssen, weil, ja, die Eltern haben ja recht, das ist eine fucking große Chance für den. Was sollen die denn machen? Die können ja auch nicht sagen, ja, dann ist das, ja gut, dann lassen wir, gut,
wir wissen, dass ja auch es stressig ist für dich. Später durch Erzählungen mit dem Onkel, dass der, sein Vater und sein Onkel eben früher auch viel Graffiti und Scheiß gebaut haben, das erzählt sein Onkel ihm nämlich so. Aber irgendwie ist sein Vater da rausgekommen und Polizist geworden. Das erzählt der Film nicht, aber wir können uns das denken, das wird hart gewesen sein.
Ja.
Und deswegen möchte er wahrscheinlich auch alles für Miles tun, damit Miles eben nicht in der Bronx leben muss.
Deswegen ist es halt auch ein großer Schritt, wenn er am Ende sagt, ja, okay, wir suchen dir freie Flächen, wir gucken, dass das, was an Kunst da ist und so weiter, ne, dass das auch irgendwie funktioniert. Ja, fand ich auf jeden Fall eine gute Szene, kommt wenig in Film.
Ich fand auch richtig gut, dass die Welt ist ja immer noch im Superheldenfieber. Und die Superheldenfilme von Marvel oder auch DC, die sind mal gut, mal besser und mal sind die auch sehr misslungen. Aber immer ist das große Problem, dass sie immer so ein Riesending aufmachen. Und hier hat man jetzt so eine Nische, der macht trotzdem eine Riesen-Story auf und eine Riesenwelt, aber der ist erstmal in sich abgeschlossen. Der spielt keine Rolle im nächsten Venom-Film oder sowas. Es wird jetzt eine Fortsetzung geben, auch 2 Fortsetzungen. Aber es ist nicht so, dass das jetzt wieder ein völlig neues Franchise aufmacht.
Ja.
Zumindest beide Daumen gedrückt, dass Sony das nicht macht. Weil ich das auch mal schön finde, wenn Storys so in sich einfach geschlossen sind.
Ja.
Dass man nicht, in Captain America 3 kommt auch, sieht man im Hintergrund einmal Thor rumfliegen. Jetzt muss ich auch noch alle Thor-Filme gucken. Das ist ja fast eine Serie. Das ist richtig anstrengend und auslaugend. Deswegen, das gefällt mir total gut. Und was mir auch daran super gut gefällt, ist, dass wir unterschiedliche andere Versionen von bekannten Figuren sehen halt.
Wie meinst du?
Naja, du hast ja schon gesagt, Doc Ock ist jetzt eine Frau und generell auch die Arme sind nicht mehr aus Stahl, sondern die sind irgendwie so mit einer gepumpten Flüssigkeit gefüllt, die sehen auch total spannend aus. Aber auch der Skorpion ist ja überhaupt nicht so, wie wir den Skorpion kennen. Und sowas eröffnet, der Prowler sieht auch in den Comics super albern aus. Und hier ist das so ein bedrohlicher Typ. Und da ist in den Comics ist das halt ein bisschen so ein kleiner Einbrecher, der Wände hochkrabbelt und wirklich einfach Geld klaut, so ein bisschen. Aber hier sieht er ja gruselig aus.
Das ist auch ganz lustig, weil die eigentlich die am ehesten so aussehen, wie sie aussehen, sind die Original Spider-Man.
Mhm.
Und das finde ich auch ein lustiges so, ja, das sind halt die Langweiler hier.
Und der Kingpin sieht ja auch absurd aus, der ist ja richtig ein Fleischenberg. Ja,
das liebe ich voll, der hat sofort der so einen winzigen Kopf drin.
Der Kopf sitzen. Ist ja quasi wie in der Mitte und die, ja. Und die Schultern sind dann nochmal doppelt so hoch wie sein Torso.
Das ist so geil. Das ist wirklich wie so ein Viereck und vorne, also so ein Quadrat und vorne in der Mitte der Kopf drin.
Ja.
Das gefällt mir total.
Und das ist einfach so, ey, ihr seid den Comics gar nicht verpflichtet.
Ja.
Traut euch doch, die Leute mal so zu erheben. Und stimmt, der Kobold, so sieht der Kobold in den Ultimate Comics nämlich aus. Mit den Flügeln und auch so riesengroß und muskulös. Mhm. Und ja, macht das doch mal so. Irgendwie, warum muss es immer ein bisschen aussehen, wie das in der Vorlage aussieht? Damit die Nerds sich freuen, dass sie sich an was erinnern. Traut euch doch mal, die zu enttäuschen. Das ist doch egal. Die sind nicht das Zielpublikum eigentlich. Das Zielpublikum ist wie hier. Ja, 12- bis 16-Jährige.
Ja, man muss auch die reinkriegen, die jetzt nicht schon, also ja, genau das. Und das funktioniert ja auch. Also dann hat zum Beispiel Miles Morales den ganzen Film diese Schuhe an, die ich wirklich 5000 Mal in meiner Schule sehe jeden Tag. Die einfach jeder Jugendliche der ganzen Welt
anhat. Ja, auch in sein Spider-Man-Outfit integriert. So ja, Sneaker.
Ja, genau. Es funktioniert einfach.
Sneaker und auch, er trägt ja nicht komplett Spandex. Zum Schluss. Ja. Er hat dann ja auch so eine Shorts an. So eine Turnshorts.
Weil machen ja heute auch die Jogger, weil es denen unangenehm ist sonst.
Er sieht halt einfach aus wie eine modernere Version des Kostüms. Und trotzdem, das finde ich auch so geil an Spider-Mans Design, trotzdem erkennst du sofort, dass es Spider-Man ist, obwohl es nicht mehr dieselbe Farbgebung hat und nicht mehr dieselben Muster, aber du könntest den hinstellen und jemand fragen, ja, Spider-Man.
Das mag ich so gerne. Das mag ich in jedem Film der Welt. Ich mag auch, wenn in dem Film jemand seine Schuluniform anpasst. Ich weiß, dass es affig ist, aber weil das würde ja keiner in echt machen, weil dann hat man die ja für immer einfach so angepasst. Dann trägt man ja jeden Tag diese angepasste Version. Aber prinzipiell finde ich das super cool.
Das eigene Ding draus machen.
Bei Cruella de Vil, dem neuen Film, kann man jetzt finden, wie man will. Aber wie gut sind die Kostüme? Ich finde die fantastisch. Natürlich
Kostümdesign ist echt viel wert.
Ja, und das ist wirklich auch jedes so. Du hast teilweise gar nicht mehr das eine Seite schwarz, eine Seite weiß Ding und sonst irgendwas, aber du siehst sofort, dass es ein Cruella de Vil Outfit ist. Super schön. Ja, und das stimmt. Das gefällt mir auch sehr gut.
Ich wollte über eine Szene, eine ganz kurze Montage, die man im Film sieht und wir auch gar nicht drüber geredet haben, weil all das mit den ganzen, diese Dimensionsportale, das macht der Kingpin ja aus einem Grund. Nämlich, dass in diesem Universum seine Frau und sein Kind gestorben sind bei einem Autounfall, als sie vor ihm weglaufen wollten. Und er möchte einfach andere Versionen der Leute zurückholen. Deswegen macht er das. Und es gibt eine Szene, als er gerade wartet, dass Doc Ock zurückkehrt, um das, was die Spider-Männer geklaut haben, zurückzuholen. Und er drückt immer auf so einem Kugelschreibermine rum, so im Takt. Und zu dem Takt dann irgendwann schlägt auf schwarz und dann immer, wenn er klickt, kommt so ein nächstes Still. Die Frau hatte und das Kind und wie er die dann immer weiter verliert. Und das ist total gut gemacht, weil es zu so einem Beat ist. Das Kugelschreiberkicken wird dann auch zu so einem Beat. Und dazu diese Geschichte. Und die wird gar nicht mit Worten erzählt, nämlich. Das wird nur bildlich erzählt, dass er eben und was ich gerade gesagt habe, mit dass er sich zurückholen muss. Bis ganz zum Ende muss man sich das auch zusammenreimen.
Ja, es wird einmal gesagt, sie kriegen ihre Familie zurück oder so.
Aber es wird nicht so deutlich ausbuchstabiert.
Ja, das stimmt. Eine andere kleine Szene hat mir auch noch gut gefallen. Und zwar, wenn sie am Ende in dem Reaktor sind. Und das hat nämlich der Film auch mal neu gemacht, finde ich. Die ganze Zeit haben nämlich Gwen und Miles Morales sich kennengelernt. Und weil sie ja auch in der Schule diese awkwarde Szene hatten, wie sie sich begegnet sind, denkt man irgendwie so den ganzen Film, naja, vielleicht ist das so eine Love-Interest-Geschichte.
Er versucht ja auch am Anfang, sie anzumachen. Er fragt ja auch seinen Onkel nach Angrabetipps.
Richtig. Aber das wird gar nicht mehr so großartig aufgegriffen. Und dann ganz am Ende gibt es eine Verabschiedung und in jedem anderen Film, wette ich mit dir, hätte das dann einen Abschiedskuss gegeben.
Ja.
Und er gibt ihr einfach, er hält ihr die Hand hin und sagt, Freunde. Und dann nimmt sie die Hand und das. Und das finde ich so cool. Das ist nämlich einfach so, bitteschön.
Ja.
Muss nämlich nicht jedes Mal so sein.
Muss keine Romanze sein.
Geht nämlich auch gar nicht vielleicht darum. Geht in diesem Film halt ganz um andere Sachen. Und das fand ich, wenn das die gemacht hätten, dann hätten die das auch wieder so erzählt wie alle anderen Spider-Man zuvor oder alle anderen Geschichten, die zuvor erzählt wurden. Und deswegen fand ich das total cool, dass das da nicht gemacht wurde. Ich hätte jetzt von diesem, ihr habt gehört, ganz fantastischen Film, hätte ich aber trotzdem eine Kritik.
Ja, bitte.
Bist du schon fertig mit deinem Lob?
Ja.
Ja.
Ich wäre jetzt sonst gleich noch zu anderen Sachen gekommen, die nicht wirklich Kritik sind, aber...
Ja, Kritik, ne?
Echt nicht, nee.
Meine Kritik ist auch eher klein oder beziehungsweise ergibt sich, glaube ich, aus dem Lob, das wir schon gesagt haben. Der Film ist krass überfordernd manchmal. Der ist so bildgewaltig. Ich habe ja gesagt, audiovisuell ist das der absolute Hammer.
Da möchte ich direkt sagen, wenn ihr in irgendeiner Form fotosensibel seid oder am Ende Epileptiker, wirklich ganz dringende Warnung, den könnt ihr den nicht gucken.
Ja. Und wir waren im Kino, da habe ich menstruiert und da bin ich nicht ganz fit. Und Alter, war das eine Überforderung für mich. Diese Lautstärke, die auf mich eingeprasselt ist, die Helligkeit, und dann war es schon, weiß ich nicht, relativ am Abend. Also ab einem bestimmten Punkt dachte ich nur so, fuck.
Wir haben nämlich ein bisschen auch den, weil gerade so Filme, die eigentlich für Kinder und Jugendliche sind, gucke ich ja ganz gerne in den Nachmittagsvorstellungen. Mhm. Wir haben ein bisschen den Fehler gemacht, also nicht Fehler, aber wir wollten halt die OV-Vorstellung sehen, weil der Spider-Man Noir auch von Nicolas Cage gesprochen wird.
Auf jeden Fall muss man Bock auf
Nicolas Cage hatten. Und dann sitzt er natürlich aber nicht mit den ganzen begeisterten Kindern und Jugendlichen drin, sondern mit den ganzen Nerds. Und das macht immer nicht ganz so viel Spaß, finde ich.
Aber wenn die auch immer so extra halblaut lachen, Sachen reinsagen, weil sie die wissen. Naja, das ist ja hier schon Dings und so. Das ist Paula, habe ich schon gesehen. Ah ja, das ist eine Anspielung auf so und so. Haltet eure Fressen. Wirklich.
Und ich fürchte, ich bin manchmal auch so. Ich versuche das dann ja so weitestgehend
halt
für mich zu behalten. Ich habe auch so innerlich, weißt du, ich kann mich ja auch nicht ausklammern, so Nostalgiegefühle zu haben oder so, oh, das kenne ich, das freut mich. In einer Szene sieht man kurz das Spidey-Mobil, was so eine ganz, ganz doofe Idee aus den 80ern war.
Du hast auch gerade gequietscht und gesagt, Spidey-Mobil.
Da habe ich mich schon gefreut, das kann ich nicht sagen, dass das nicht so ist. Aber ich versuche das nicht, damit andere Leute zu belästigen, wenigstens.
Ey, das ist wirklich, das ist einfach nervig, Leute. Findet euch damit ab. Okay, wie gesagt, manchmal ist man selbst schuld, wenn man in die OV geht. Das Schlimmste ist OV in Deadpool.
Aber du warst überfordert.
Ich war krass überfordert. Ich war gerade bei dem Endkampf, das war eine Lautstärke, das war eine Verzerrung. Ich habe auch irgendwann Kopfschmerzen bekommen. Ich habe natürlich drin gesessen, weil der war so gut.
Weil da fast natürlich die Dimensionen so clashen und deswegen die ganze Zeit im Hintergrund so LKWs durch die Luft fliegen.
Und aber auch so, und die Themes sich so ineinander mischen alle. Und das ist,
da kämpfen
klar, ist das gut.
6 Spider-Mans gegen 4 Spider-Man-Schurken. Also das ist schon ein bisschen viel.
Ja. Genau, aber das möchte ich nochmal sagen, das ist meine einzige Kritik an dem Film. Und die ist ja gleichzeitig keine Kritik, weil die Überforderung kommt ja daher, dass das ja die Technik ist, die den Film macht und die den auch besonders macht. Genau.
Aber
ihr kennt eure Teenager-Kinder.
Da kann ich direkt anschließen, nämlich der Film hat nämlich eine FSK 6 und das finde ich krass doll. Weil ja, wir haben hier nicht die Zwischenstufen zwischen 6 und 12. Und ich verstehe auch, wenn man das ein paar Zehnjährigen zumutet, aber nicht nur, dass der visuell und audiomäßig überfordernd ist, die ist kompliziert und es gibt echt ein paar richtig tragische Tode.
Ja.
Und Tod und Verlust ist ein Thema, das den ganzen Film über eine Rolle spielt. So, jeder von diesen 6 Leuten hat ja jemanden verloren. Der erste Spider-Man stirbt und wir sehen, wie unser Protagonist das sieht. Und wir sehen ja richtig, wie er davon traumatisiert ist. Die ganze Stadt New York ist traumatisiert, als sie erfährt, dass Spider-Man gestorben ist. der Roboter von Penny stirbt zum Schluss. Das ist der Onkel von Miles, ja, stirbt. Der wird erschossen. Der wird nicht so comic-mäßig irgendwie. Der wird erschossen. Ja. Man sieht jetzt keine Schusswunde oder Bluten oder so. Wir sehen
ihn noch in einer Gasse quasi.
Wir sehen den noch die letzten Worte zu Miles, ja, röcheln und dann verreckt der. Anders kann man es auch nicht sagen. Der stirbt elendig an einer, ja, Schusswunde. Ich kenne keinen Sechsjährigen, der den Film 2 Stunden durchhält, ohne irgendwann komplett geistig auszusteigen und nur noch sich die bunten Bildchen anzugucken. Aber den das auch nicht emotional überfordern würde, was da alles passiert.
Und wenn das ein Realfilm gewesen wäre, 100% wäre der ab 12 gewesen.
100% wäre der
ab 12. Und es ist immer so wieder dieses, oh ja, das ist ein Zeichentrick. Ja, das ist eine Entschuldigung.
Also,
okay, nur weil man kein Blut sieht oder was.
Also
allein wegen der Story kann man es ja schon ab, weil die zu kompliziert ist, um nachzuvollziehen, ab 12 machen. Das ist doch ein FSK-Kriterium, oder? Nachvollziehbarkeit, ja, der Geschichte,
glaube ich. Nee, ich glaube gar nicht so sehr.
Okay,
Es geht hauptsächlich darum, ob da...
Nee, aber es ist ja eine freiwillige Selbstkontrolle.
Ja, aber ich kann echt nicht empfehlen, den mit 6-Jährigen zu gucken.
12. 12 ist ein
gutes Cover. Sieht auch so schön freundlich aus und da möchte ich wirklich von abraten. Mhm. Der ist wirklich für ältere Kinder.
Ja.
Wenn man sehr fitte 10-Jährige hat, dann das, aber ich würde eigentlich selber auch sagen, nicht. 12 passt. 12.
Das macht ja auch keinen Spaß, dann kriegen die einen Teil nicht mit und dann ist der auch nicht so cool. Dann ist der nämlich auch eher Kopfschmerzen.
Also das wäre meine Kritik, aber das ist ja keine Kritik. Der Film ist und bleibt dadurch auch fantastisch. Und der hat auch für Erwachsene total viel zu bieten. Der, weiß ich nicht, natürlicherweise identifiziere ich mich am dollsten mit dem Schlobby Peter Parker, der irgendwie jetzt Mitte 30, Ende 40 ist.
Aber allein wegen der Pizza muss das sein.
Und der macht ja auch krassen Verlust. Man erfährt ja, dass er zwar in seinem Universum auch Mary Jane geheiratet hat, aber sich inzwischen auch hat wieder scheiden lassen. Und zwar aus dem Grund, wie wir im Film erfahren, dass sie Kinder wollte und er Angst davor hatte.
Genau.
Und das ist auch so, oh, holy shit, ja, ist das gerade.
Auch wahnsinnig unglücklich damit ist und das ganz lange gedauert hat und so. Also da denkt man sich auch so, oh.
Und dann sieht man ja in der Endszene, sieht man ja noch, wie jeder von den Spider-Leuten wieder so in seinem Universum ankommt. Bei ihm sieht man ja auch nur, wie er an der Tür klingelt, Mary Jane aufmacht und er Blumen hinreicht und dann gar nicht weiter. Wir wissen gar nicht, wie das ausgeht. Wir wissen nur, dass er es nochmal versucht.
Ja. Er hat übrigens jemanden verloren. Er hat den Onkel.
Ja,
Ben,
ja.
Ja, genau.
Ja, sowieso auch. Der ist ja mindestens in der depressiven Phase, wenn der nicht mal krass depressiv ist.
Ja, also, sehr wahrscheinlich.
Also nicht auf die FSK hören, bitte.
Nee, das einfach ab 12. Gibt's da noch andere Filme, die du empfehlen würdest, wenn der Film... Weil das finde ich jetzt in dem Fall schwierig im Sinne von, das ist ein sehr einzigartiger Film.
Ja.
Also man könnte jetzt sowas wie Superheldenfilme empfehlen.
Das wäre auch das Einzige, was mir visuell gibt es nichts, was so ist wie der. Nee. Klar, wenn eure Kinder sonst Superheldenfilme sind, die Klassiker Incredibles, Incredibles 2.
Incredibles oder Incredibles, Shrek.
Ich habe Incredibles gesagt.
Ich weiß, aber die sind so gut, die kann man zweimal empfehlen. ist Shrek nicht fast ein Superheldenfilm?
Ja, ich weiß nicht, ob man Shrek überhaupt jetzt noch Kindern zeigen muss, der ist so 90s.
Was?
Ich habe gar nichts gegen Shrek, aber ich weiß nicht, ob der funktioniert noch.
Okay. Ja, aber Incredibles halt. Passt das? Oh, Captain Underpants. Aber das ist dann eher was für die Kleinen.
Ja, der ist...
Da machen wir nochmal eine Folge zu.
Ja, sicherlich sogar.
Ja.
Was mir noch einfallen würde, wenn eure Kinder Spider-Man-Fans sind, dann gerne die Serie The Spectacular Spider-Man, die zwar eine Peter-Parker-Serie ist, aber auch relativ kurz, 26 Folgen in 2 Staffeln, die gibt's bei Netflix gerade unter anderem. Die DVD-Box ist aber auch nicht teuer. Den gibt's tatsächlich mal auf DVD. Das passiert ja bei solchen Trickserien fast gar nicht mehr. Die ist ziemlich gut. Die endet leider auf einem Cliffhanger, kann ich direkt sagen. Weil die 3. Season nicht mehr gemacht wurde. Aber die ist wirklich sehr gut. Meine Lieblings-Spider-Man-Serie, glaube ich. Und da gab's ja auch 1000 gefühlt. Ansonsten fällt mir da wirklich nicht mehr viel zu ein.
Guck. Gibt's einen Comic von Spider-Man, was du empfehlen würdest?
Nicht für Kinder.
Ja, okay.
Aber ich weiß nicht, eigentlich kann man, obwohl das ist schwierig zu sagen. Es gibt ja auch das Spider-Verse-Comic, das habe ich aber nicht gelesen. Soll aber sehr gut sein.
Mhm.
Ist aber auch, glaube ich, ziemlich dark.
Okay. Ja, die Comics sind häufig nicht für Kinder, ehrlicherweise.
Ich würde ja immer gern Cravens Letzte Jagd empfehlen, aber das ist echt bitter, weil da wird Spider-Man beerdigt und muss sich dann so seinen Spider-Man-Titel zurückerkämpfen.
Ja.
Und auch sonst, Cravens Letzte Jagd ist nämlich auch gut. was die 20 Jahre später Fortsetzung ist. Okay. Aber beides eigentlich nicht für Kinder geeignet.
Ja, dann haben wir nur die Serie, die wir empfehlen können.
Ja, den Film kann man im Moment streamen, wenn man aus irgendeinem Grund bei Join ein Abo hat, kann man den da streamen.
Warum sollte, also das frage ich mich schon die ganze Zeit, warum man bei Join
vielleicht, weil man Jerks gucken will.
Ja, okay, ja gut.
Wenn ihr gerade also den Monat habt, wo ihr Join abonniert, weil ihr die vierte Staffel Jerks geguckt habt, dann könnt ihr doch auch noch direkt mit den Jugendlichen den Spider-Man-Film gucken.
Ja.
Ansonsten ist der auf DVD gerade gar nicht teuer. Der kostet neu bei verschiedenen Elektronikmärkten oder Spielfachgeschäften jetzt 6 Euro. Gebraucht zahlt man auch Ähnliches. Aber das lohnt sich. Es ist auf der DVD auch ein Kurzfilm von Peter Porker dabei. Ein 3,5-minütiger, der tatsächlich ziemlich lustig ist und an Looney Tunes erinnert.
Und dieses Jahr kommt auch der zweite Teil, richtig? Ja,
Spider-Man Across the Spider-Verse, genau, Part 1.
Ja. Wir können euch jetzt leider nicht sagen, ob man den aktuellen Spider-Man gucken muss.
Den haben wir nicht gesehen. Spider-Man No Way Home heißt er, glaube ich. Der ja tatsächlich mit ähnlichen Thematiken spielt, glaube ich.
Stimmt, da kommen ja auch aus anderen Paralleluniversen.
Also zumindest Doc Ock aus dem Spider-Man 2 ist ja dabei. Und der Green Goblin auch aus den alten Filmen. Jamie Foxx als Elektro ist auch dabei.
Wir wollten eigentlich noch einen kleinen Nachtrag machen zur letzten Folge, zu Bibi und Tina. Und zwar aus dem Buch 33 beste Kinderfilme von Rochus Wolf.
Das wir uns jetzt endlich auch geholt haben.
Ja, genau. Der offensichtlich auch einen ähnlichen Filmgeschmack hat wie wir, weil ganz viele stehen auf unserer Liste, die hier noch drin sind.
Oder wir haben schon Folgen dazu gemacht.
Richtig.
Wir können es auch sehr empfehlen. Ist gut geschrieben.
Genau. Und wir hatten aber jetzt erst den Artikel dazu gelesen. Ich glaube, oder zu einem anderen gelesen. Und da steht dann: aber er ist hier noch meilenweit davon entfernt, wie später in Bibi und Tina der Film und alle Fortsetzungen dieses Streifens die Farbregler so richtig auf Grell zu ziehen, bis die Augen schmerzen vor künstlichem Blau, Gelb, Rot und Braun. Da gerät dann das Landleben auch noch nur schräg und albern. Und jetzt eine Fußnote. Vielleicht soll das, wer weiß, auch eine Parodie auf die Mädels vom Imhof sein. Und das ist ja das, was wir auch gedacht haben, dass es vielleicht eine Parodie ist. Und jetzt schreibt er aber noch weiter. Und das ist noch eine schöne andere Ansicht des Ganzen. Und darum geht's uns eigentlich nur. Die von mir geschätzte Filmkritikerin Anna Wollner hielt allerdings mit guten Gründen Bibi und Tina der Film eher für eine, Zitat, pornös angehauchte Männer-Mädchen-Reitfilm-Fantasie.
Ja.
Und dann lassen wir einfach mal so stehen, oder?
Ja. Ich kann da eigentlich im Prinzip auch nur beipflichten.
Ja,
da ist was also dran.
Wir haben ja letztes Mal den Film schon nicht 100% empfohlen, sondern gesagt, okay, wir reichen den mal rein. Es gibt Kritik, die ist folgende. Ist nicht eine 100%ige Empfehlung. Und da waren wir noch nur bei diesem Parodiegedanken. Und ein bisschen, also man kann das nicht abstreiten, der Anna Wollner.
Nee, ist eine gute Beobachtung.
Ja, richtig. Ja, das wollten wir einfach nur noch mal so reinreichen.
Dann, wenn ihr uns irgendwie im Internet finden wollt, könnt ihr das gern tun unter @kifipodcast, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Oder ihr könnt uns eine Mail schreiben unter kifipodcast@gmx.de. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss.